Dann herzlich willkommen. Ich darf das HOCMAS 2026 vorstellen. Das Ganze hat 2024 das erste Mal schon stattgefunden und wir machen das dieses Jahr nochmal. Es ist ein österreichisches Hack-Event mit Camping und findet eben vom 27. bis 30.08.26 statt. Und man hat es vielleicht schon davor mitbekommen, es gab Gerüchte, dass es auch woanders stattfindet. Auf jeden Fall ist ein Wesen ausgebrochen, Blob, und er ist jetzt eben im Schloss gelandet und versucht, die Welt zu erkunden. Genau, worum geht es da eigentlich? Es ist im Endeffekt eine Unkonferenz bzw. ein Barcamp. Es gibt diverse Vorträge, Featured-Vorträge, Kunst und LEDs. Alles, was ihr eigentlich auch mitbringt. Also es ist jede Person willkommen, jedes Lebewesen. Es kann jeder was mitbringen, was einen interessiert. Wir sehen auch gerne Kunstprojekte. Die werden dann auch im Innenhof ausgestellt. Und ja, man kann auch im Innenhof größere Zelte und so aufstellen. Und eben dann auf der wunderschönen Apfelwiese, die ist im Sommer auch tatsächlich grüner, campen. Man kann auch Caravan mitbringen, allerdings nur sehr begrenzt. Drinnen haben wir auch noch einen Schlafsaal oder zwei, eben für Frauen, inter-, trans- und nicht-binäre Personen. Und es gibt auch Zimmer im Schloss für vor allem Personen mit Kleinkindern und behinderte Personen. Da bitte davor auch melden. Ja, zum genaueren Termin. Eben 27. bis 30.8. Der Aufbau beginnt ein bisschen früher, eben schon vom 22.8. Hauptanreisetag ist dann Mittwoch, der 26.8. und Abbau vom 30. bis zum 1.9. Wenn irgendwer da Lust hat, mitzuhelfen, kann man sich auch gerne schon davor melden. Wir freuen uns über möglichst viele Menschen, die uns damit helfen, weil doch ein bisschen was zum Aufbauen. Genau, wo ist das alles? Ja, es ist in Ottenschlag, das ist ein super bekannter Ort. Es ist öffentlich, so semi-gut zu erreichen. An Wochentagen geht's voll, am Wochenende nicht. Deswegen haben wir am Sonntag extra einen Shuttlebus. Und sonst kann man noch eine Nacht länger bleiben und einfach am Montag abreisen. Da sollte es wieder Busse und so weiter geben. Also da kommt man ganz gut wieder weg. Man kann auch mit dem Auto anreisen, allerdings haben wir nur ein gewisses Parkplatzkontingent. Aber auch möglich. Genau, da sind nun mal alle Übersichten, die es so gibt. Gerne Tickets gibt es seit dem 6. April. Das heißt, wenn ihr mitfahren wollt, solltet ihr euch jetzt zeitnah ein Ticket holen, weil so super viele gibt es nicht mehr. Es gibt 450 insgesamt und Stand vor 3 Tagen sind 50% weg. Also holt euch ein Ticket, wenn ihr vorbeikommen wollt. Wir freuen uns sehr darüber. Dankeschön.
Kornl. Danke. Tini, wie auch dort sein, wie lauter andere coole Leute. Ich habe 2 Vorträge hintereinander, beides nur Kleinigkeiten und beides nur sehr. Danke.
Links, rechts.
Da, ja. Das erste ist offensichtlich Chez moi. Ja, also für die Franzosen unter uns, bei mir, zu mir, wie auch immer, das ich entdeckt habe letztes Jahr, wer kennt Chez moi bereits? Doch einige, okay. Also für mich war das neu, ja, Dotfile-Management. Ich habe vorher ein paar Jahre einen Irrflug gemacht mit NixOS, weil ich mir gedacht habe, ich löse mein Problem, mehrere Rechner in einer Konfiguration zu verwalten mit NixOS. Bin furchtbar auf die Nasen gefallen. Wenn es interessiert, karl-volt.at, da habe ich drüber geschrieben. Ja, es ist hauptsächlich ein Python-Problem gewesen. Aber dasselbe Problem habe ich jetzt witzigerweise mit Chez moi für mich hinreichend gut gelöst. Das schaut dann so aus. Ja. Man hat ja, das Problem, glaube ich, brauche ich nicht länger beschreiben. Ja, also man hat mehrere Rechner oder mehrere User und möchte halt nicht für jeden einzelnen alle Einstellungen neu machen, sondern macht es einmal und dann wird die Einstellung auf die anderen User oder Rechner oder wo auch immer übertragen. ja, es gibt ein paar Probleme, die das Ding lösen möchte und das ist die interessante Slide, nämlich das wird in dem Fall so gelöst, dass man ein eigenes, habe ich da einen Laserpointer auch? Nein, gell? Dass man auf der linken Seite sieht, unter Home Local Share Chez moi, sieht man halt die eigenen Dot-Files geeignet abgebildet. Und zwar nur diejenigen, die man selbst manuell hinzugefügt hat. Ja, also ihr sucht aus, ob ihr das für eine Datei oder für 743 Dateien verwenden wollt. Und da sind halt die Dateien normal lesbar drinnen, mit allerdings ein bisschen anderer Nomenklatur, weil die das .ssh tun sie als Dot Underscore abbilden und da gibt es noch ein paar andere, wenn ein Verzeichnis executable ist, dann steht halt executable davor, weil man halt zum Beispiel in einem Git sonst die File Permissions nicht gescheit reinkriegt. Ja, das ist ein Git, ja, wenn man möchte, kann man das noch zusätzlich in einem Git verwalten und auf der anderen Seite sieht man halt dann meine typische meine Home-Struktur, wo halt die entsprechenden Dateien, die man links sieht, rechts als Kopie, kein Symlink, kein Hardlink, sondern als Kopie vorhanden sind. Kopie ist in dem Fall eine gute Idee, meiner Meinung nach, weil wenn die Programme irgendeinen Blödsinn machen mit, ich schreibe was rein, aber tue es vorher umbenennen und mache für die neuen Inhalte die der alten Dateinamen und so weiter, dann verliert man potenziell Dinge. Das kann man halt durch das, dass das eine Kopie ist, besser abbilden, finde ich. Ja. Also am Anfang war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil dann hat man halt eine Ebene mehr, wo man halt manuell hin und her synchronisieren muss. Aber in der Praxis tut das bei mir überraschend gut funktionieren. Am Anfang hat man ein bisschen mehr damit zu tun, aber je mehr Feintuning man hinter sich gebracht hat, desto weniger Aufwand muss man da reinbringen. Es gibt da ein paar Befehle, also chmod und dann Abstand irgendwas, so ähnlich wie Git ist das dann gemacht. Also chmod add fügt eine Dot-File hinzu, chmod edit, damit kann man es dann editieren oder man geht einfach in dieses chmod-Verzeichnis hinein und editiert es manuell. Ich mache es meistens so. Man kann dort Diffs ansagen lassen, chmod cd geht dann automatisch in dieses Config-Verzeichnis, das ist ganz praktisch, bla bla bla. Das könnt ihr euch dann selber durchlesen, das ist jetzt nicht so interessant. Dann gibt es einen Template-Mechanismus, den finde ich ganz cool, wo man so Ignores und so weiter reingeben kann und andere Dinge. Das ist sehr flexibel, das heißt, man kann da auch verschiedene Konfigurationen oder Host-spezifische oder Usernamen-spezifische oder Betriebssystem-spezifische Konfigurationen abbilden. Rechts ist diese chmod-ignore-Datei, wo man halt auf bestimmten Usern, Hosts und so weiter das ignorieren kann. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Also chmod hat schon mehrere Extensions. Eine davon ist dieses chmod-modify-manager. Das habe ich entdeckt. Ja, gibt vielleicht auch andere, die das gleiche abbilden, wo man beispielsweise Sektionen in Textdateien extra handhaben kann. Das heißt, ich möchte nicht die ganze Datei managen, sondern nur eine Sektion. Ist für KDE entwickelt worden, funktioniert halt auch für andere Textdateien, die ein ähnliches Schema verfolgen, wo ich halt nur zum Beispiel dieses Windows, diese Sektion steuern möchte, aber der Rest ist mir egal. Ja, das kann divergieren oder ist mir wurscht. Damit kann man das abbilden, das finde ich ganz cool. Dann kann man auch Assets verwalten, wie zum Beispiel Bildschirmhintergründe oder so, die als Binary dann wohin kopiert oder gesymlinkt, jetzt weiß ich nicht, was da gemacht wird. Ich glaube, das kann man sich sogar aussuchen, dass man halt irgendwelche Binaries halt mitnimmt, die halt wichtig sind. Damit kann man dann den ganzen Rest, was man halt mit den INI-Dateien und so weiter nicht abbilden kann, damit abbilden, das finde ich auch ganz cool. Und man kann auch Skripte exekutieren lassen, das habe ich aber selber noch nicht gebraucht und so weiter und so fort. Es gibt da ein paar coole Ressourcen dafür, also Videos, Tutorial, bin ich schon vorbei, verdammt. Aber ich glaube, ich habe es eh jetzt. Ja, das ist die letzte Folie. Also schaut euch chmod an, wenn ihr ähnliche Probleme wie ich habt. Ich finde das ganz elegant gelöst. Gibt sicherlich andere Projekte, die das Gleiche machen. Ja, nächste Präsentation bitte. Ah ja, das ist auch eine Kleinigkeit, ist vielleicht für viele von euch, die Linux verwenden, ein No-Brainer. Für mich war es neu, also ich habe die Herausforderung, dass ich auf einem Notebook sowohl private Sachen als auch berufliche mache, ja, weil ich halt nicht zwei Notebooks immer dumm schleppen möchte und ich darf das berufliche privat nutzen. Früher habe ich das halt in einem User gehabt und es war halt nicht so sauber. Ja, also wenn ich zum Beispiel im Rahmen von einem Workshop bei den Linux-Tage was herzeige, möchte ich halt nichts in der History haben, was nur beruflich ist. Oder irrtümlich Dateien herzeigen, die nur beruflich sind. Ja. Deswegen hat mich das schon immer gestört oder ich habe es halt nicht so verwendet, also nur beruflich und habe auf privat verzichtet und habe ein eigenes Notebook gehabt. Mit einem neuen Notebook wollte ich das anders machen und habe mir eben überlegt, dass ich das einmal auf Empfehlung von Kevin, glaube ich, mit verschiedenen Benutzern abbilde. Ja. Also ich habe am selben Notebook einen beruflichen, da ist Personal, also einen persönlichen Benutzer, einen Job-Benutzer und dann habe ich noch als Beispiel einen Test-Benutzer hergenommen. Ihr wisst ungefähr, wie ihr das bei euch abbilden könnt. Und das ist erstaunlich einfach. Ja. Also die Motivation, glaube ich, muss ich jetzt nicht sehr ausführlich machen. Ihr wisst, warum ich das mache. Das, was ich da noch kurz angefügt habe, ist, was man alles machen muss, damit das mit den Berechtigungen funktioniert, weil ich habe noch die Herausforderung, dass ich einen Teil der Daten bei allen Benutzern verwenden möchte und dann wird es interessant, weil dann muss ich das über die Gruppenrechte machen, weil die Userrechte ja unterschiedlich sind. Und damit das richtig vererbt wird und so weiter, habe ich da ein paar Tipps mitgegeben, dort selber recherchieren, was ihr braucht und in welcher Form. Das ist jetzt nur ein Rezept oder ein Serviervorschlag. Ja, das ist der Serviervorschlag erweitert mit diesen Set FACLs. Das habe ich erst ehrlicherweise seit einem Monat oder so entdeckt und das muss ich selber nur erst testen. Aber das wurde mir empfohlen, dass man das zusätzlich macht, weil das mit der Vererbung der Rechte bei neuen Dateien besser funktioniert, wie nur mit den SUID-Flags. So, das, was vielleicht, also war zumindest für mich eine Überraschung, ja, wenn ich mehrere User habe und die tue oft hin und her wechseln, hätte es mich gestört, wenn ich mich jedes Mal ausloggen muss und beim anderen einloggen und dann habe ich die andere Environment. Also unter KDE, GNOME und so weiter und so fort braucht man das nicht, sondern man kann sich mit Switch-User heißt es meistens, mit mehreren Usern parallel einloggen. Sowohl bei X11 als auch bei Wayland. Das heißt, die laufen parallel. Und das Coole ist, man kann dann mit Steuerung Alt F1, F2, F3, meistens, ja, manchmal sind es andere Zahlen, je nach KDE zum Beispiel, fängt nicht bei 1 an, sondern glaube ich bei 2 oder so. Manchmal ist der zweite User dann plötzlich bei 5. Was weiß ich, also das ist manchmal so, ist egal. Jedenfalls, man kann über diese Steuerung Alt-F-Tasten sofort hin und her schalten. Und solange der andere User nicht einen automatischen Screenlock erreicht hat, solange muss man das ohne Einloggen machen. Also wie wenn man einen virtuellen Bildschirm wechselt. Und das war für mich die Neuigkeit, weil ich da halt beispielsweise habe ich meinen beruflichen User, den muss ich halt nach 10 Minuten spätestens locken. Bei meinem privaten ist es mir eher wurscht, da habe ich glaube ich eine halbe Stunde eingestellt oder so. Das heißt, das Hin- und Herwechseln ist so, wie wenn ich einen virtuellen Screen wechsle, obwohl ich dann andere Dateien, andere Permissions, andere Programme und so weiter habe. Also dadurch finde ich die Methode für mich viel mehr praxistauglich, wie ich es vorher geglaubt habe. Ja, vielleicht war nur ich am falschen Holzweg, aber das macht es für mich sehr einfach. Ja, und dann habe ich noch zusätzlich noch die Herausforderung, wie gesagt, dass ich ein paar Dateien unter mehreren Benutzern gleich nutze und deswegen habe ich ein eigenes Verzeichnis gemacht, wo alle User drauf zugreifen können. Ich verwende halt SyncThing zum Sharen von Dateien und da muss man halt ein paar Dinge beachten, sodass man das halt so betreibt, dass sowohl der SyncThing-Daemon als auch die Permissions für mehrere User ordentlich zugreifbar sind. Aber das funktioniert in der Praxis erstaunlich gut. Ja, ich finde das super. Habe ich sonst noch was? Benefits, Downsides? Ja, da habe ich ein bisschen was Brainstorming gemacht. Ein kleines Cheat-Sheet noch. Müsst auch wieder schauen, ob das auf eure Bedürfnisse eben passt und was das genau bei euch ist, weil es gibt ja von Distribution zu Distribution vielleicht unterschiedliche Konzepte von den Gruppen und so weiter, das weiß ich nicht, ja, so ähnlich war es halt bei mir und das war es auch schon, ha, in time. Ja, kleiner Tipp, wenn wer dieselbe Anforderung hat, bei mir funktioniert das ganz gut.
Geht schon? Jo, grüß euch. Kärnten kann Computer, ich hoffe, ihr könnt es mich verstehen. Wenn nicht, bitte Untertitel aktivieren. Ich habe mir gedacht, ich mache ein bisschen Awareness, dass wir auch in Kärnten mittlerweile eine coole offene Community haben. Zuallererst auch die Open Source Experts Group von der Wirtschaftskammer gibt es jetzt in Kärnten auch wieder. Ihr seht, der Mittlere, das bin ich. Und wir sind auch oben bei einem Stand. Also falls ihr Unternehmer in Kärnten seid und mit Open Source zu tun habt, kommt gern vorbei und macht gern mit. Da haben wir letztes Jahr unseren ersten Vortrag gehabt mit dem Herrn Stocker von Bundesheer. Da hat er uns erklärt, wie das Bundesheer auf Open Source setzt. Wirklich sehr spannendes Thema. Die nächste Veranstaltung für die OSEC Kärnten ist eben der 21.05. um 17 Uhr in der Freiwilligen Feuerwehr St. Niklas bei Villach. Da wird es darum gehen, wie man auch als Unternehmen mit 100% Open Source am Markt bleibt. Also wir brechen den Mythos, man muss Windows benutzen, um Unternehmer zu sein. Also auch dazu herzliche Einladung, die Anmeldung ist noch möglich. Die andere Sache, ja, auch in Kärnten gibt es einen Linux-Verein, da darf ich der Obmann sein. Das ist unser tolles Wappen. Und wir machen regelmäßig Stammtische, also am jeden zweiten Sonntag des Monats, also diesen Sonntag, gibt es einen Stammtisch bei uns in Kärnten, und zwar in Villach in der Lederer Gasse 18. Da treffen wir uns zum gemütlichen Austausch bei Club Mate, guten Internet und Strom und besprechen die allermöglichsten Themen. Und ja, das machen wir regelmäßig 12-mal im Jahr. Also wenn ihr Zeit habt und in Villach seid, Lederer Gasse, so die Gasse nennt man Hauptplatz, die berühmte Gasse in Villach. Wir sind genau gegenüber vom Kulturhof, dem berühmten Kulturhof. Also wenn man nach Villach kommt, wird man uns finden. Von dem her herzliche Einladung dazu. Was machen wir als Linux-Verein? Neben die monatlichen Stammtische, die wir machen, haben wir zum Beispiel auch das Debian Release 13 gefeiert, wie man einen Geburtstag feiert mit einer Geburtstagstorte. Und ja, wir haben eine tolle Zeit gehabt. Wir sind ein richtiger Verein, also wir machen auch Vereinsaktivitäten außerhalb der Vereinsräumlichkeiten. Wir sind zum Beispiel bei der Linux-Wanderung, gehen wir einmal im Jahr gemeinsam auf den Dobratsch. Wer den Dobratsch nicht kennt, das ist der Berg in Kärnten mit einer riesen Antenne drauf. Also auch etwas technisch, und das machen wir auch jedes Jahr. Und da wandern wir hinauf auf den Dobratsch. Ja, natürlich Linux-Verein. Was macht ein Linux-Verein? Ein Linux-Verein macht auch einen Linux-Tag, so wie unsere steirischen Kollegen machen wir das auch in Villach. Für uns ist der nächste Linux-Tag geplant am 30. Oktober. Also wir schauen, dass wir das im Herbst machen, weil ja die meisten Linux-Tage so im Frühjahr sind, haben wir uns entschieden, wir machen es im Herbst. Dazu auch da ein QR-Code, wer da mitmachen möchte. Und das sind unsere nächsten Termine. Der nächste Linux-Stammtisch ist eben diesen Sonntag, Lederer Gasse 18, ab 16 Uhr. Und der weitere nächste Termin ist unser Nature Wave am 30.04. Da sind wir an der Geil, das ist so der zweite Fluss in Villach. Ja, auch dazu herzliche Einladung. Wenn ihr in Kärnten seid oder wenn ihr Kärntner seid, kommt gern vorbei. Ich bin im Hauptgebäude oben im ersten Stock, da haben wir sogar einen Infotisch, dankenswerterweise, dank der Grazer dürfen wir auch wir Kärntner da sein. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, kommt vorbei, quatscht es mir an, ich würde mich freuen, und ja. Danke.
Achso, ja. Der da rechts haben?
Links, rechts oder oben unten? Geht beides.
Nein, rechts geht nicht. Hallo. Ja, die erste Frage, wer bin ich? Ich bin Systembetreuer am Institut für Theoretische Physik an der TU hier. Nicht genau hier, aber fast. Warum rede ich da? Wir haben relativ viel Computer, fast alles mit Linux. Ein Windows-Laptop haben wir auch für unsere Sekretärin. Das geht nicht weiter. Ah, okay. Warum bin ich eigentlich wirklich hier? Ich habe das erste Mal 2005 beim Grazer Linux-Tag einen Vortrag gehalten, wie wir unser System organisieren, und dann 2006 und 2007 wieder und 2012, und ich habe mir die Vorträge angeschaut und habe dann festgestellt, eigentlich läuft das alles, was wir damals verwendet haben, immer noch. Jetzt habe ich heute am Vormittag gelernt, man soll auf diesen alten Sachen, die man mal irgendwann installiert hat und über die man sich freut, auf denen soll man nicht allzu lang sitzen bleiben. Aber ich bin ganz offensichtlich da zu faul, um... Der macht irgendwas Eigenartiges, ja. Und deswegen bin ich heute wirklich hier. Was hat sich bewährt? Was hat sich geändert? Wer... Ah, okay. Bei mir ist das anders. Nein. Also wir verwenden immer noch wie damals die Configuration Engine, nur mal nicht in der Version 1, sondern seit 10 Jahren in der Version 3. Hat sich in der Syntax ein bisschen verschlimmbessert, sonst Funktionalität ausgebaut und funktioniert wie eh und je. OpenIFS und Kerberos verwenden wir auch noch immer. Da hat sich in der Funktionalität fast gar nichts geändert. Aber was man sagen muss, es gibt immer noch relativ regelmäßig Fehler-Updates. Es gibt Performance-Verbesserungen, es gibt Security-Verbesserungen. Und das ist immer noch leider die beste Lösung, die ich für uns gefunden habe. Wenn man nicht sehr viel Geld hat, um irgendeinen professionellen File-Server zu kaufen. Wir haben immer noch MooseFS als unseren Scratch-Space, das läuft auch. Dann, wenn ich 3 Monate lang oder 3 Wochen lang im Urlaub bin, das ist mehr oder weniger selbstheilend, wenn da irgendein Knoten ausfällt, ergänzt sich das wieder selbst. Im Moment bieten wir da fast 250 Terabyte an für die Benutzer bei uns im Institut. Was stört mich? Was hat sich verschlechtert in dieser Zeit? Es gibt diese .dmrc im Home Directory nicht mehr, wo man feststellt, welche Desktop-Environment verwendet werden soll. Das ist für uns relativ interessant, weil wir 3 Computerräume für Studierende betreiben. Und wir haben aus dem Grund nur mal einen Desktop-Manager überhaupt installiert, XFCE. Das ist jetzt nicht das Schönste, aber das macht am wenigsten Scherereien für alle. Und sonst würden alle plötzlich in dem i3, den ich verwende, landen, wenn ich vorher zufällig an dem Rechner gesessen bin, und das geht meistens nicht gut aus. Ja, ich bin ein bisschen schneller als die anderen, obwohl, aber dafür habe ich am Anfang mehr Zeit verbraten. Passt. Danke.
Das passt schon. Ja, hallo. Ich bin Philipp, promoviere am Institute of Biomedical Imaging. Wir haben auch einen Stand draußen, wo ein selbstgebauter MRT-Scanner ist. Schaut da unbedingt vorbei. Das ist aber ein Hobbyprojekt jetzt hier, und zwar habe ich mir gedacht, ich bastle einen Chatbot zum Ausgaben aufteilen. Was ist das Problem? Zum Beispiel, ihr seid im Urlaub mit Freunden, fahrt auf ein Festival, bereitet eine Hausparty vor, was man halt so macht als Student, oder wohnt vielleicht auch einfach mit Menschen zusammen. Irgendjemand gibt Geld aus, und das betrifft dann aber mehrere Personen. Dafür gibt es ganz viele existierende Lösungen, wie zum Beispiel KittySplit oder TreeCount oder was auch immer. Es gibt auch sogar einige Open-Source-Lösungen. Aber ich war mit all diesen Lösungen noch nicht ganz glücklich, weshalb ich etwas selber geschrieben habe. Und zwar, die Grundidee ist, wahrscheinlich in solchen Situationen hat man eh schon irgendwie einen Gruppenchat, oder man könnte zumindest sehr schnell einen machen. Und die Idee hier ist, man lädt dann einfach einen Chatbot ein in diese Gruppe, schreibt, okay, ich habe gerade zum Beispiel 5 € ausgegeben, und macht das halt so die ganze Zeit lang, und wenn das Geld am Ende wieder ausgeglichen werden soll, dann fragt man den Bot, lieber Bot, wie sieht's denn eigentlich aus, wer schuldet jetzt wem noch wie viel Geld? Das Ziel hier war auch auf jeden Fall, das ganze Ausgabenaufteil-Gedöns nicht neu zu implementieren. Dafür gibt es nämlich großartige Tools, und zwar bin ich ein großer Fan von Plaintext Accounting geworden inzwischen. Primär verwende ich hier Ledger. Der Bot ist also im Wesentlichen ein Frontend für Ledger. Es gibt hier bei den QR-Codes einmal die Seite von Ledger und einmal eine Seite, die heißt plaintextaccounting.org, die die generellen Prinzipien erklärt. Das Problem mit Ledger ist allerdings, dass man wahrscheinlich random Leute, also es verlangt schon einiges an Einarbeitung und es ist auch für mich nicht trivial unbedingt immer zu benutzen, daher der Bot. Der soll also im Grunde genommen einfach den Text lesen und zwar auch wirklich nicht von einem speziellen Chatdienst abhängen. Spoiler, gerade geht es nur mit Matrix, aber vom Prinzip her soll er eigentlich nur Textnachrichten lesen und dann entsprechend im Hintergrund mit dem Plaintext Accounting Tool arbeiten. Und genau, es gibt es aktuell hier links den Source Code. Hier rechts gibt es auch schon eine fertige Instanz von diesem Roboter. Ich würde keinem empfehlen, sich aktuell auf diesen Roboter zu verlassen, aber man kann es auf jeden Fall ausprobieren. Und das werde ich jetzt auch einmal zeigen, wo wir dabei sind. Achso, sorry, Entschuldigung. Wenn noch wer scannen möchte, dann scanne er oder sie oder es. Okay, dann gehe ich gerade einmal. Ah, super lieb, okay. Also Schritt 1, man erstellt einen Raum, zum Beispiel der Testraum Grazer Linux-Tage. So, dann können wir erstmal, dann Schritt 2, man lädt diesen Bot ein. Das habe ich hier schon gemacht. Robby Roboter has joined the room. Dann können wir ihn fragen, was kann man hier eigentlich tun? Dann sagt er uns, okay, man kann zum Beispiel mit Ausrufezeichen 1 Euro feststellen, dass Geld ausgegeben wurde. Das generelle Format ist ja auch erklärt. Man kann die aktuelle Balance anzeigen und man kann bestehende Accounts aufteilen. Und am Ende des Tages kann man feststellen, wer muss wem noch Geld zahlen. Um das zu demonstrieren, nehmen wir an, ich hätte 1 Euro ausgegeben für, oh je, jetzt ist mein Keyboard-Layout flöten gegangen. Moment, i3-Probleme. So, wie war das genau? 1 Euro zum Beispiel für Essen oder so. Gut, dann sagt er mir, das hier habe ich in das Plaintext Accounting File geschrieben. Ich kann auch für andere Leute Ausgaben aufteilen, weil jetzt gerade niemand im Chat ist, mache ich das mal. Sage zum Beispiel, nehmen wir an, ich habe einen hypothetischen Mitbewohner namens Tux, der gibt Geld aus für Essen. Das sollte dann so aussehen. Man sieht dann, das landet hier immer in diesem Expenses Essen. Hier oben ist es in Expenses Miss gelandet. Am Ende kann man sich die Balance anzeigen. Das geht ungefähr so. Das ist das, was auch Ledger ausspucken würde. Und letzten Endes, das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, kann man sich das aufteilen lassen. Zum Beispiel sagen wir, ich möchte Essen aufteilen in, wie geht's nochmal? Dafür kann man ja die Hilfe fragen. Split Food Expenses, Split Essen auf Tux und Philipp. Dann sollte er mir das aufteilen, das ist auch wieder eine Ausgabe und dann kann man diese beiden auch abrechnen, das geht so. Teddy, Philipp und Tux. Okay, Units Not Matching. Einmal habe ich Euro ausgegeben und einmal wahrscheinlich was anderes. Naja, egal. Also wenn es euch interessiert, dann schaut gerne mal in das Git-Repo. Wer möchte, das auszuprobieren, sei auch herzlich eingeladen, einfach diesen Bot einzuladen in einen Raum. Aber macht mich nachher nicht dafür verantwortlich, dass ihr weniger Geld wieder kriegt. Das könnt ihr selber ausprobieren. Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
So, wir sind mit den angemeldeten Vorträgen durch. Wenn jemand noch spontan, Bernhard, einen Vortrag halten möchte, ist jetzt eine gute Gelegenheit. Sonst erst nächstes Jahr wieder. Ja, genau, Hackmas war schon.
Die war auch großartig. So. Aber ich wollte den Schmäh machen, ja, wer vernetzt da schon, ist das der letzte Vortrag, der räumt sicher den Saal und so, ja. Aber der Vortrag, der Vorwärter hat das gerade schon erwähnt, das ist der perfekte Abschlussvortrag. Weil wenn man, wir sind ja vor 12 Jahren im Verein, haben wir festgestellt, dass Buchhaltung für einen Verein mit Excel-Tabellen richtig schlechte Idee ist und haben Alternativen gesucht und was finden die Geeks natürlich, ja, sollte versionierbar sein, Git. Und dann nimmt man eben Plaintext Accounting und da wollte ich auch kurz euch ein bisschen nahelegen, wie sowas ausschaut, wie das funktioniert und warum man sowas verwenden sollte. Also Punkt 1, unglaublich gut selber Sachen dran zu basteln, wie zum Beispiel einen Chatbot, ja, absolut großartig. Punkt 2, man kann das Ding versionieren. Man kann mit Leuten, also alle Vorteile von Git, man kann mit Leuten zusammenarbeiten, man hat versionierte History, man hat Nachvollziehbarkeit, ich habe die Access Controls von Git dabei, ich kann manchen Leuten nur Read Access geben. Und was ist der Vorteil von Maschinen, also Text-Based Accounting? Ich habe kein XML-File oder sowas, sondern ich habe Textdateien. Was ist der große Vorteil von Textdateien? Ich kann sie lesen als Mensch. Es ist nachvollziehbar. Das ist genau das, was ich bei einer Buchhaltung haben will, bei einem Accounting. Ja? Nachvollziehbarkeit. Nicht, dass das Tool irgendwas tut, sondern das Tool macht was. Ich schaue die Datei vorher an, ich schaue die Datei nachher an. Ich sehe ganz genau, dass es gepasst hat. Ja? Natürlich keine Initiatification, das Format ist offen. Es gibt 10.000 Tools, naja, das nicht, aber es gibt viele Tools, plaintextaccounting.org, wie schon QR-Code schon gezeigt, ja, die mit einem dem oder dem gleichen oder einem ähnlichen Format funktionieren. Und man kann dann auch, weil das Format halt offen ist und leicht ist, beliebig Sachen dranbauen. Es gibt in allen Sprachen Libraries dafür. Wie schaut sowas zum Beispiel aus, wenn ich dann Daten habe? Entweder ich verwende den Chatbot, ich muss das nochmal erwähnen, das ist so großartig. Ja. Oder man kann halt einfach mit Balance Sheet sich anschauen, wenn man so einfache Geldbewegungen hat, wie in diesem Graph da, der natürlich ein Beispiel ist, wo ich sagen würde, okay, ich kriege mein Geld von einer Company, wäre schön, wenn ich so viel kriegen würde. Ich habe meine Assets, die sind in meinem Bankaccount. Ich habe meine Assets, die ich in die Geldbörse tue, also alles, was ich habe, ist ein Asset. Alles, was ich ausgebe, ist ein eigenes Konto, kriegt auch einen Namen, zum Beispiel Expense für Food, Expense für Haus, Expense für Miete, dann kriege ich noch irgendwo 100 Euro geschenkt oder sowas, ist eine Revenue, es kommt von einem Revenue-Konto. Man sieht schon, was normalerweise so eine Ausgabe ist oder Einnahme ist, kann man auf Konten machen, dann bewegt sich Geld vom einen Konto virtuell aufs andere und dann habe ich eine Nachvollziehbarkeit. Und dieses Asset, Expense, und Liability oder Revenue sind halt einfach, die haben Spezialbedeutung, diese Strings vorne. Und dann kann mir die Software einfach das auslesen und kann mir ein Statement machen, wie zum Beispiel Income Statement oder Balance Sheet, wie viel habe ich auf meinen Konten drauf, Income Auskommen Statement, für welche Sachen gebe ich Dinge aus oder nicht. Und wie schaut so eine Datei aus? Die könnte ich sogar bei Hand schreiben. Die ist total übersichtlich. Da steht einfach links oben oft ein Datum, eine Beschreibung und meine Konten. Also, und wie viel ist von welchem Konto raus und rausgegangen, wie viel reingegangen. Da muss ich nicht nur zwei hinschreiben, könnte ich auch drei hinschreiben. Und bei einem kann ich natürlich auch den Betrag weglassen, weil rechnen kann das Tool selber. Also sprich, das muss ja immer balancieren. Wenn ich drei Konten habe und auf zwei geht 50 Euro raus, muss am dritten 100 Euro reingehen, weil jede Transaktion ist ausgeglichen und dadurch weiß ich, das Ganze stimmt. Man kann dann auch sowas wie Asserts hinschreiben, ist gleich mein Kontostand importiert von meinem Bankkonto, habe ich abgelesen zu dem Zeitpunkt so und so gewesen, weil ich das im Webinterface gelesen habe. Und wenn man das Tool dann durchrechnet, tut dasselbe die Summe binden, vergleicht mit dem, was ich als Assert hingeschrieben habe. Und wenn das stimmt, weiß ich, es funktioniert, es stimmt, meine Buchhaltung passt. Wir verwenden H-Ledger, was in Haskell geschrieben ist. Das ist ein bisschen anderer Dialekt als das normale Ledger. Es gibt dann noch Bean Counts und sonstige Tools. Und es sind alle gut. Nehmt das Flavor, das euch am liebsten passt. Wir sind halt mit Haskell eingestiegen. Wie bei allen Shell-Tools, total super. Du kannst natürlich Output und Input gleich verwenden. Ich kann H-Ledger, R3-Ledger, also eine Layers, der mir gleich die richtigen Argumente nimmt, wo ich mein Ledger-File habe, print, rein, wieder editieren, anderes File, fertig. Ja, ich kann alle billigen Sachen verwalten damit. Ich könnte Schokolade verwalten damit, Getränkeverwaltung machen. Ich könnte, wir haben tatsächlich sogar Inventur mit Getränken schon gemacht damit. Es gibt ein Time-Accounting, das man dann machen kann. Es ist vielfältig. Ein guter Texteditor und ich bin dabei und ein paar Auswertungsutilities und ich kriege wunderbare Übersicht über meine Buchhaltung.
So, wir hätten noch knapp Zeit für zwei Slots, also wer noch spontan einen kurzen Talk halten möchte. Irgendjemand?
PDF aufmachen.
Okay, ja.
Okay, dann habe ich euch hier auch noch mal was für die Leute mitgebracht, die hier ihre Sachen buchhalterisch etc. Verwalten wollen. Wir haben hier ein Open-Source-ERP-System, nennt sich Qvitendo. Und ich bin der Gerd, bin hauptsächlich in der Linux-User-Group in Dresden unterwegs und habe mir heute mal hier euer Event angeguckt, was ich ganz cool finde. Qvitendo ist halt eine Warenwirtschaft mit Finanzbuchhaltung und kann die Business-Sachen in Firmen abbilden, in Vereinen abbilden, je nachdem, was man halt braucht, muss man sich die Sache mal anschauen, welche Dinge da relevant sind. Kurz zur History, das Produkt ist mal früher entwickelt worden, kommt aus dem kanadischen Raum als ERP-Lösung in SQL Ledger. Dort waren natürlich die Sachen für das deutsche Steuerrecht nie wirklich gut angepasst und so haben sich dann eine Reihe von Entwicklern um 2003 zu einem Fork entschlossen und haben die Sache dort abgespaltet und das Ganze lief unter LXOffice ERP, vielleicht kennt das auch der ein oder andere noch. Und 2012 kam es dann zu einer Namenänderung, wo halt LXOffice gab es dann halt so viele Dinge, die dort zu Irritationen führten und man hat sich dann für Qvitendo entschieden, was aus der afrikanischen Sprache Swahili kommt und heißt so viel wie praktisch, kann man benutzen. Die ganzen Systemanforderungen sind im Grunde genommen, es ist hauptsächlich für Linux, für eine webbasierte Anwendung, also Nutzung im Webbrowser gedacht, Programmiersprache in Perl, Postgres-Datenbank dahinter, LaTeX wird verwendet für den Dokumentensatz, verwaltet über Git, kann man auch direkt für Git-Clone installieren und eine Demo-Version findet sich dann halt auf der Qvitendo-Seite, wo man sich die Sache mal online angucken kann. Die Dokumente für das Satzsystem kann man außer LaTeX werden da noch die OpenOffice-Dokumente verwendet, die hauptsächlich von den Leuten aus der Schweiz verwendet werden, wo die Sachen dann eben halt mit dem QR-Code und so weiter halt abgebildet werden. Kann man aber in der Dokumentation nochmal nachlesen. Ja, was macht so ein ERP-System? Man kann entsprechend Kunden, Lieferanten verwalten, man kann Produkte, Artikel verwalten, man kann sein Lager verwalten, man kann Angebote, Rechnungen schreiben und die Finanzbuchhaltung ist hauptsächlich eben für den deutschen Raum momentan abgebildet, beziehungsweise für den Schweizer Raum. Es gibt aber auch schon Anfragen eben halt aus dem Raum jetzt Österreich, wo halt bestimmte Kunden sich dafür interessieren und dort müssen dann halt mal die Finanzbuchhaltungskontenrahmen halt entsprechend angepasst werden. Ist ja aber bei Open Source halt alles möglich. Es gibt dann so bestimmte Projektabläufe, was ja noch im Hintergrund an Zusatzsachen da so mit drin. Man kann Aufgabenlisten anlegen, eine Zeiterfassung, eine Wiedervorlage. Man kann Rechnungen schreiben, die auf einer Wiedervorlage basieren und man kann zum Beispiel ein Projekt mit einem Pflichtenheft anfangen und darauf hingehend aufbauen, dann Angebote, Lieferscheine, Rechnungen etc. produzieren. ja, wenn mal irgendwas nie passt, man spezielle Formulare, Dokumente oder Anpassungen braucht, man kann es natürlich auf Open Source Basis selber anpassen oder man fragt eben dann halt Dienstleister, die die ganze Geschichte dann für einen natürlich gegen entsprechendes Entgelt lösen, wobei dann eben halt diese Dinge dann möglichst dann wieder halt in den Open-Source-Bereich zurückfließen und dann halt für andere weiter benutzbar sind. Ja, Anfragen, es gibt über die Homepage halt nochmal ein Forum, wo man halt die eine oder andere kleine Anfrage stellen kann, wenn man mal irgendwo nie weiterkommt. Und in der Regel kriegt man dafür dann halt, wenn die Frage passend ist, dann auch eine Antwort. Ja, Dienstleister arbeiten zurzeit momentan zum Beispiel an einem Kassensystem für den Handel, was dann halt auch entsprechend gesetzeskonform ist in Deutschland und natürlich wahrscheinlich auch in Österreich, beziehungsweise die Integration von Knutaler als Bezahlsystem. Wir hoffen, dass es in Zukunft die Möglichkeit geben wird. Mal schauen, die eine oder andere Bank hat schon da, gerade die GLS Bank in Deutschland hat da schon mal so ein paar Infoseiten zur Verfügung. Ja, so sieht das Ganze aus im Webbrowser. Man loggt sich ein, man hat dann seine Oberfläche, die man in bestimmten Bereichen noch ein bisschen anpassen kann. Verschiedene Layouts und Optionen, die man dann dort auswählen kann. Ja, das so als kurzer Überblick und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Falls noch jemand Fragen hat, ich bin noch ein paar Stunden unterwegs hier, sprecht mich einfach an oder schreibt halt in die Community. Danke.
So, ein schneller 4-Minuten-Talk geht sich noch aus.
Hallo, ich würde einfach kurz den Webbrowser gerne verwenden. Sehr schön. Und nach devdocs.io. Genau. Cool. Das ist das Projekt, was ich kurz vorstellen will. Ich habe das vor ungefähr 10 Jahren mal auf Hacker News entdeckt, habe dann irgendwann angefangen, ein paar Patches einzureichen. Irgendwann bin ich Maintainer geworden und irgendwann waren alle anderen Maintainer weg. Das heißt, jetzt gibt es nicht mehr so viele Leute, die da mitarbeiten. Aber das Tool an sich ist recht cool. Also es indiziert eine riesen Liste an Programmiersprachen und Libraries und macht die dann durchsuchbar. Also initial sind mal da halt so diese Standard Web Development Stack indiziert. Das heißt, wenn man jetzt nach Date sucht, findet man jetzt irgendwelches Zeug über HTTP-Headers, findet dann aber auch genauso von JavaScript zum Beispiel die Klassen oder zum Beispiel diese neue Temporal API, also wow, ich frage mich schon, was da, wenn du gerade Temporal tippen würdest, bitte kurz. Temporal, genau, und jetzt einfach Enter drücken, dann landet man direkt auf der Dokumentation von dieser JavaScript-Klasse oder von diesem Framework, um mit Seiten zu interagieren. Man kann dann auf der linken Seite halt quasi zusätzliche Libraries aktivieren, also sei es, wenn man die Bash verwendet, dann aktiviert man das und hat dann da automatisch oben jetzt auch die Bash und kann dann nicht nur über die Volltextsuche agieren, sondern halt kann sich dort auch dann durch diese Baumstruktur der Dokumentation hantieren. Schlussendlich lassen sich aber auch diese Dokumentationen dann offline installieren, indem dann halt quasi alle HTML-Dateien in den lokalen Speicher heruntergeladen werden, dann kann man diese ganze Web-Anwendung auch offline verwenden. Also wenn man im Zug schlechtes Internet hat, dann kann man sich da vorab schon mal da 100 Megabyte herunterladen und hat dann die ganze JavaScript und Web-API-Dokumentationen bei der Hand, wenn man die dann recherchieren will. Das wird im Browser gespeichert, genau. Und ich weiß nicht, wenn wir noch eine Minute Zeit haben, also es ist im Hintergrund so eine Ruby-Anwendung, die ich nicht super gut verstehe, aber halt einfach, und dann gibt es halt für jeden von diesen Dokumentationen auf der linken Seite so einen Scraper, der halt dann sagt, die Hauptseite ist HTTPS, bla bla bla, und dann wird halt rekursiv da drinnen dann alles geparst und dann der ganze Nonsens HTML-Code rausgeschmissen, sodass man halt dann relativ kompakte HTML-Dateien für die Dokumentation hat und Syntax-Highlighting dann auch noch verwenden kann. Und that's it. Danke.
So. Wenn es ganz schnell geht, 2 Minuten noch.
Nein, ich bin ganz schnell. Servus. Also ich habe kleine Webseiten gebaut im Zug und die wäre jetzt ganz kurz colorpedia.org. Genau. Colorpedia. Was ist denn das?
Ja, Color mit oben.
Nein, nein, oder? So. Colorpedia.org.
Colorpedia hatte ich eigentlich. So. Colorpedia.org.
Genau, ja. Sorry. Aha. Warte, darf ich mit meinem Laptop?
Ja, das wird schon knapp jetzt von der Zeit.
Okay, schade. Ja, dann halt leider nicht. Aber man kann Farben submitten, falls jemand eine Benennung für eine Farbe irgendwie geläufig ist, der kann dort eine Farbe hinschreiben.
Okay, sorry.